NDR Info. Echo des Tages.
Bruchlandung in San Francisco, Tote und Verletzte bei Flugzeugunglück einer koreanischen Verkehrsmaschine. Machtkampf in Ägypten, Regierungsbildung vorerst gescheitert. Edward Snowden enthüllt Zusammenarbeit zwischen NSA und BND. Zum Fall des Whistleblowers heute auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem Zugunglück in Kanada, Güterwaggons explodieren in einer Kleinstadt. Und am Ende der Sendung der Sport am Sonntag darunter natürlich die Formel 1 am Nürburgring und ein historischer Sieg in Wimbledon. Im Studio begrüßt sie Claudia Venor. Guten Abend. Der Flug einer koreanischen Verkehrsmaschine quer über den Pazifik endete nach 10 Stunden in San Francisco mit einer Bruchlandung. Mehr als 300 Menschen waren an Bord der Boeing 777. Zwei kamen ums Leben, knapp 50 wurden verletzt. Wie konnte es mit der modernen Maschine einer etablierten Fluggesellschaft unter strahlend blauem Himmel überhaupt zu diesem Unglück kommen? Die Ursache ist immer noch unklar. Ein Bericht von Nicole Markwald.
Es war ein sonniger Tag. Asiana Flug 214 hatte einen rund 10,5 Stunden Trip ohne besondere Vorkommnisse hinter sich. Nichts deutete darauf hin, dass diese Reise in einer Bruchlandung enden würde. Ein Augenzeuge berichtet, der Anflug auf die Landebahn am Flughafen von San Francisco hätte ganz normal ausgesehen. Doch kurz vor dem Aufsetzen, so der Augenzeuge, war ihm klar, dass irgendetwas nicht stimmte.
And then I knew something was wrong about 3 or 5 seconds out. I said, this doesn't look right, this doesn't look right.
Das Flugzeug war sehr früh sehr tief. Möglicherweise hat das Heck oder das Fahrwerk der Maschine kurz vor dem Aufsetzen eine Begrenzungsmauer der Bucht von San Francisco berührt. Die Trümmerspur führt von der Mauer bis hin zu dem Stück neben der Landebahn, wo die Boeing 777 auf dem Bauch zum Halten kam. Heck und Fahrgestell waren abgebrochen, das Dach aufgerissen. Ben Levy war einer der 307 Flugzeuginsassen. Er erlebte die dramatischen Momente des Landeversuchs so. Die Piloten gaben nochmal Gas, als ob sie nochmal durchstarten wollten, weil sie bemerkten, dass es nicht klappen würde. Überall war Wasser und ich dachte, wir würden im Wasser landen. Es habe sich angefühlt, als wenn man in einem der Fahrgeräte in einem Vergnügungspark sitzen würde, so der zweifache Familienvater weiter. Im Sitz angeschnallt, habe es ordentlich gerüttelt und sich so angefühlt, als würde die Maschine über die Landebahn hopsen. Das alles sei wie in Zeitlupe abgelaufen, so Levy. Kurz nachdem die Maschine liegen geblieben war, fing sie Feuer. Trotzdem konnten sich 123 Menschen unverletzt aus dem Flugzeug retten. Zwei 16-jährige chinesische Mädchen kamen allerdings bei der Bruchlandung ums Leben. 182 Insassen wurden verletzt und in rund ein Dutzend örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Der Chef der Notaufnahme des San Francisco General Hospitals, Dr. Chris Barton. Es gab viele Blutergüsse, viele Patienten mit Knochenbrüchen und vor allem Wirbelsäulenverletzungen, die vermutlich vom heftigen Aufsetzen des Flugzeugs stammen. Noch am Nachmittag begannen Mitarbeiter der US-Transportsicherheitsbehörde NTSB mit der Suche nach der Ursache für das Unglück. Die Flugdatenschreiber sind inzwischen in der Zentrale in Washington, D.C. angekommen. NTSB-Chefin Deborah Hersman. Wir müssen viele Informationen wie bei einem Puzzle zusammentragen. Die Daten der Radarüberwachung, der Flugsicherung und Flugdatenschreiber. Und wir hoffen, in den nächsten Tagen auch die Piloten zu interviewen. Wir wollen nicht nur verstehen, was hier passiert ist, sondern auch warum, damit so ein Unglück in der Zukunft vermieden werden kann. Der Flughafen nahm Stunden nach dem Unglück wieder seinen Betrieb auf. Doch noch immer haben Flüge nach San Francisco bis zu 9 Stunden Verspätung.
Ägypten sucht nach dem Sturz von Präsident Mursi einen politischen Neuanfang. Doch die Bildung einer Übergangsregierung ist schwierig. Religiöse Kräfte verhinderten zuletzt die Bestellung von Friedensnobelpreisträger El-Baradei zum Ministerpräsidenten. Bei Ausschreitungen nach Massenprotesten gegen Mursi waren mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Heute wurde auf eine Gaspipeline auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel ein Anschlag verübt. Das Auswärtige Amt rät jetzt dringend von Reisen nach Ägypten ab und warnt ausdrücklich vor Reisen ins Grenzgebiet sowie den Nordsinai. Aus Kairo, Peter Steffe.
Nach Zeitungsberichten gehen Einheiten der ägyptischen Armee massiv gegen islamische Extremisten auf der Halbinsel Sinai vor. Die Militärführung reagierte damit auf das dort in vergangenen Monaten entstandene Machtvakuum. Immer wieder gab es massive Angriffe von Extremisten auf dort stationierte Sicherheitskräfte. Erst am Wochenende starben mehrere Soldaten und Polizisten nahe der Grenzstadt El Arish, als bislang unbekannte Täter deren Posten beschossen. Auch die Schmugglertunnel zwischen Ägypten und dem Gazastreifen sind Ziel der Aktion. Viele von ihnen wurden in den vergangenen Tagen geschlossen. Man will so verhindern, dass Waffen und Munition nach Ägypten kommen und auch möglicherweise Kämpfer der Hamas, der Schwesterorganisation der ägyptischen Muslimbruderschaft. Wie fragil die Lage auf dem Sinai ist, zeigt der Anschlag vergangene Nacht auf eine Gaspipeline. Bei der Explosion entstand zwar nur Sachschaden, die Pipeline, die nach Jordanien führt, ist derzeit allerdings unterbrochen. Trotz solcher Zwischenfälle befinden sich die Kurse an der Börse in Kairo weiter auf einem Höhenflug. Die Händler sind offenbar optimistisch, dass dieser Trend der vergangenen Tage weiter anhält. Ich denke, die Phase des Optimismus wird weitergehen, wenn sich die politische Situation stabilisiert, vor allem wenn wir nicht wieder so viel Gewalt wie vor einigen Tagen sehen. Die Stabilität wird sich positiv auf die ägyptischen Märkte auswirken und vielleicht einige Verluste aus dem vergangenen Jahr wieder wettmachen. Von politischer Stabilität ist derzeit allerdings noch nichts zu spüren. Ägypten hat zwar seit einigen Tagen mit dem Verfassungsrechtler Adli Mansour einen Übergangspräsidenten, aber noch keinen Premierminister, der eine Übergangsregierung führen soll. Einer der für den Posten hochgehandelten Kandidaten, Friedensnobelpreisträger Mohamed El-Baradei, scheiterte am Veto der salafistischen Al-Nur-Partei. Es kursieren zwar Namen, aber eine rasche Einigung scheint nicht in Sicht. Zudem werden für den heutigen Abend erneut landesweite Proteste erwartet. Sowohl die Gegner des gestürzten Präsidenten Mursi, aber auch dessen Anhänger wollen erneut auf die Straße gehen. Am Freitag waren bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in mehreren Städten des Landes über 30 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1.000 wurden verletzt. Viele Ägypter befürchten, dass es am Abend und in der Nacht erneut zu blutigen Ausschreitungen kommt.
Deutsche Geheimdienste haben von den Spähaktionen der USA profitiert und so auch Terrorangriffe verhindert. Die Kanzlerin hat das bestätigt. Laut Edward Snowden wurde dabei aber verschleiert, wie umfangreich die Datensammlungen waren, und zwar in gegenseitigem Einvernehmen. Die NSA stecke unter einer Decke mit den Deutschen, so Snowden in einem Interview, das der Spiegel jetzt veröffentlichte. Die USA jagen ihn wegen Geheimnisverrats und kennen, wie auch andere Fälle zeigen, dabei kein Pardon. Aus Washington, Martin Ganzelmeier.
Thomas Drake gehörte zu den Führungskräften im US-Geheimdienst NSA. Als Pilot der Streitkräfte und Computerexperte schien seine Karriere vielversprechend. Doch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 machte Drake einen entscheidenden Fehler. Er versuchte, ein gigantisches Datensammelprogramm der NSA zu verhindern, das aus seiner Sicht nicht nur viel zu teuer war, sondern auch gegen Grundrechte der US-Bürger verstieß. Nachdem seine Kritik innerhalb der NSA abgewiegelt wurde, wandte er sich an den Geheimdienstausschuss im US-Kongress, erinnert sich die Republikanerin Diane Rourke im Sender CBS. Er bemühte sich intern um Änderungen. Er ging zum Kongress, zum Senat, zum Abgeordnetenhaus und hielt sich dabei an alle Vorschriften. Doch nach dem 11. September traute sich kaum ein Kongressabgeordneter, dem Geheimdienst NSA zu widersprechen. Auch Drakes Kollege, der Mathematiker William Binney, versuchte, die NSA davon abzubringen, über $1 Milliarde für ein gigantisches Vorratsdatenspeicherprogramm auszugeben. Stattdessen entwickelte er ein deutlich günstigeres Softwareprogramm, mit dem die NSA verdächtigen Hinweisen nachgehen konnte, ohne sämtliche Kommunikationsdaten dauerhaft zu speichern. Nach 4 Jahren interner Bemühungen frustriert, kontaktierte Drake 2005 eine Journalistin der Baltimore Sun. Ein Jahr später durchsuchte die amerikanische Bundespolizei FBI die Häuser möglicher Whistleblower. Auch Mathematiker William Binney war betroffen. Ich duschte gerade. Ein FBI-Beamter hielt mir sein Gewehr ins Gesicht und holte mich aus der Dusche. Aber es war Thomas Drake, der die geballte Macht der damaligen Bush-Regierung zu spüren bekam. Weil man bei ihm zu Hause geheime Regierungsdokumente fand, galt er bald als Quelle der Presseberichte und wurde wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz angeklagt. Bis zu 35 Jahre Haft wurde ihm angedroht. Bewusst drakonisch, meint Drake, um andere Whistleblower abzuschrecken. Wehe, du sagst der Regierungsmacht die Wahrheit, dann bekommst du eine auf den Deckel.
Do not tell truth to power. We'll hammer you.
Thomas Drake hatte schließlich Glück im Unglück. Im Juni 2011 wurde er lediglich zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Doch seinen Job und seinen Ruf als patriotischer Bürger war Drake längst los. Auch William Binney verlor nach über 30-jähriger Tätigkeit als Mathematiker seine Stelle bei der NSA. Nach ihren Erfahrungen können Drake und Binney gut verstehen, warum sich Edward Snowden gleich ins Ausland abgesetzt hat. Und Thomas Drake befürchtet, dass die US-Regierung zwar öffentlich gelassen auf Snowden reagiert, aber in Wirklichkeit alles tun wird, um ihn zu bekommen.
Believe me, they're gonna put everything they got to get him.
Edward Snowden hat die Wahrheit gesagt, betonte Drake vor kurzem in einer Diskussionsrunde der Zeitung USA Today. Der Geheimdienst NSA sehe dies jedoch als Verrat.
When you exit the surveillance state system,
wenn du den Überwachungsstaat verlässt, bist du verdammt einsam. Der Laserstrahl des Überwachungsstaates versucht dann, alles Mögliche über dich herauszubekommen. Drake und Binney raten Edward Snowden dennoch, sich den US-Behörden zu stellen. Ein Prozess in Amerika bringe die Wahrheit besser ans Licht als ein Exil in Russland oder Südamerika.
In Lateinamerika könnte der Whistleblower Zuflucht vor der US-Justiz suchen. Nicaragua, Venezuela und Bolivien haben ihm inzwischen Asyl angeboten. Der flüchtige IT-Spezialist Snowden wird weiter ohne Papiere in Moskau vermutet. Ist er ein tragischer Held in einem schlechten Film? Horst Kleuser kommentiert.
Fast die ganze Welt, von Hongkong über Moskau, Berlin bis Washington und selbst das bolivianische La Paz. Das klingt doch eher nach Film als nach Realität. Und ein Phantom als Star hat die Geschichte auch. Edward Snowden hat Geheimdienstdokumente mitgenommen, die immer größere Abhörpraktiken entlarven. Sie betreffen längst nicht nur private E-Mails und Telefongespräche. Wir wissen jetzt, dass selbst befreundete Staaten einander nicht trauen können, dass das Internet die Privatsphäre einer Plakatwand besitzt. Die Enthüllungen offenbaren aber viel mehr als nur eine grenzenlose und verbrecherische Schnüffelei. Sie offenbaren auch die erschreckende Hilflosigkeit, mit der die scheinbar Mächtigen rund um den Globus agieren. China, kein Chorknabe, wenn es um Datenklau- und Hackerangriffe geht und bei freier Kommunikation nicht eben Vorbild, ließ sich von Snowden einiges erzählen, etwa wie die USA dort spionieren, und schickt ihn dann nach Moskau. Dort sitzt der frühere Geheimdienstmann in der Transitzone des Flughafens Scheremetjewo. Angeblich gesehen hat ihn dort niemand, wohl aber zum Thema der Politik gemacht. Wladimir Putin kann das. Erst nahm er ihn zum Anlass, die USA zu beschimpfen, um Snowden dann das beantragte Asyl anzubieten, was jener aber umgehend ablehnte, weil Putin, jetzt ganz Staatsmann, die Bedingung gestellt hatte, Snowden dürfe dem Partner USA keinen weiteren Schaden zufügen. Seither schweigt der Kreml. Hat das Weiße Haus Druck gemacht? Ist es die alte Geheimdienstdenke, die Putin ja keineswegs fremd ist, gar Einsicht? Nein, auch hier erweist sich Snowden als das Phänomen mit dem Zusatz heiße Kartoffel. Erst begehrenswert, dann unwillkommen. Der abwechselnd mal als Held verehrte, dann als Verräter gebrandmarkte Systemadministrator taugt auch als politischer Zankapfel. Da wird in Deutschland, wie eigentlich in der ganzen EU, Asyl für ihn meist aus formalen Gründen abgelehnt, andererseits an seinem Heiligenschein poliert. Die Kanzlerin solle ihn in ihrer eigenen Maschine abholen lassen, ihm Orden verleihen, deutsche Bundesanwälte nach Russland reisen, ihm ein Zeugenschutzprogramm angeboten werden, tönt die Opposition. Alles Wahlkampf, populistischer Theaterdonner, der im Volk ein Echo erzeugt. Der Gorilla in Washington kann einfach da sitzen. Der muss gar nicht mal brüllen. Sein heißer Atem reicht auch so bis in die Anden. Mögen die dortigen Staatschefs sich noch so über die idiotische Zwischenlandung des bolivianischen Präsidenten in Wien ereifern. Ein weltweiter Skandal, der alle Zutaten eines Hollywood-Krimis hat. Spionage, Supermächte, die sich belauern, exotische Schauplätze und ein tragischer Held, der unsichtbar ist. Man lasse sich nicht täuschen. Weder ist ein Happy End in Sicht, noch ist Gut und Böse klar erkennbar. Vielmehr hat das Drehbuch ein Riesenmanko. Keiner kennt den Schluss und alle Akteure verlieren zusehends an Glaubwürdigkeit.
Horst Kleuser kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit gleich 18:45 Uhr, 7:15 Uhr. Ein Güterzug mit Kesselwagen voller Rohöl raste gestern unkontrolliert in ein 6.000-Einwohner-Städtchen im Südosten Kanadas und explodierte. Aufgrund des Flammeninfernos und der Explosionsgefahr gingen die Bergungsarbeiten nur langsam voran. Die Polizei bestätigte bisher 3 Todesfälle, befürchtet aber, dass es mehr Opfer gegeben haben könnte. Einzelheiten von Thomas Schmidt.
Schwarze Rauchwolken hängen noch immer über Lac Mégantic, der verschlafenen Kleinstadt, die über Nacht aus dem Idyll der kanadischen Provinz Quebec gerissen wurde.
The last explosion was the biggest. The fire went up at least 200, if it's not 300 feet high.
Die letzte Explosion sei die heftigste gewesen, berichtet dieser Anwohner dem kanadischen TV-Programm CTV. Die Flammen seien fast 100 Meter hochgeschlagen. Ein offenbar herrenloser Güterzug mit tausenden Tonnen Rohöl war mitten im Ort entgleist. Ein nächtliches Inferno aus berstenden Kesselwagen und einer um sich greifenden Feuersbrunst gleich neben einer Bar, in der die Gäste einen unbeschwerten Sommerabend genießen wollten.
People, they were running in the street.
Ich habe gehört, dass Menschen durch die Straßen rannten, weg von den Flammen. Einige haben sich in den See gestürzt, wie in einem Hollywood-Film. Einfach schrecklich.
You can see it in Hollywood movies. This is terrible.
Eine der Angestellten der Bar im Ortszentrum hatte gut eine Stunde vor dem Ausbruch der Katastrophe ihre Schicht beendet.
J'ai aucune nouvelle.
Sie habe seitdem nichts von ihren Freunden gehört, von keinem, sagt sie. Sie könne nur hoffen und warten. Mindestens 80 Menschen gelten als vermisst. Es ist die Ungewissheit, die den Menschen zusetzt. Eine Facebook-Seite soll bei der Suche nach den Vermissten helfen, nach den Freunden und Familienangehörigen, die seit Stunden nicht erreichbar sind und bei denen man nun das Schlimmste befürchten muss.
Nothing is confirmed and we just wait and it's horrible.
Nichts ist sicher, nichts bestätigt. Wir können nur warten und das ist schrecklich, sagt diese junge Frau. Das Rote Kreuz hat sich in Lac Mégantic für einen Großeinsatz vorbereitet, hat Behelfsquartiere eingerichtet und erste Hilfestationen. Auch mehr als 24 Stunden nach Ausbruch der Katastrophe steht die Stadt unter Schock und versucht, mit der Angst umzugehen, dass Nachbarn, Kollegen, die eigene Familie die Schreckensnacht nicht überlebt haben könnten.
Die Proteste in der Türkei reißen nicht ab. 5 Wochen nach Beginn der landesweiten Demonstrationen ging die Polizei am Istanbuler Taksimplatz bis gestern Nacht wieder massiv gegen Demonstranten vor. Für 19 Uhr heute hat das Protestbündnis Taksim Solidarität erneut dazu aufgerufen, in den abgeriegelten Gezi-Park einzudringen. Der Park soll morgen wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Aus Istanbul Thomas Bormann.
Wieder steigt beißender Tränengasgeruch in die Nase, überall im Istanbuler Kneipenviertel Beyoğlu, das zeitweilig wie eine verlassene Geisterstadt wirkt. Immer wieder, bis in die Nacht hinein, schießt die Polizei Tränengasgranaten in die Straßen, auf der Jagd nach Demonstranten. Aber immer wieder sammeln sich Demonstranten in kleinen Gruppen. Sie fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Erdogan und rufen, überall ist Taksim, überall ist Widerstand. Überall ist aber auch die Polizei. Sie hatte bereits am Nachmittag den Taksimplatz und den angrenzenden Gezi-Park abgeriegelt. Tausende Anhänger der Protestbewegung wollten dort gestern Abend den Sieg feiern, den sie vor Gericht errungen hatten. Ein Gericht hatte nämlich verkündet, dass der Gezi-Park erhalten bleiben muss und dort kein Einkaufszentrum gebaut werden darf. Der Gouverneur von Istanbul, Hüseyin Avni Mutlu, hatte jedoch die geplante Demonstration verboten und gleichzeitig angekündigt, am Sonntag oder spätestens Montag wird der Gezi-Park wieder für die Allgemeinheit geöffnet. Die Demonstranten aber wollten gestern schon in den Park, doch die Polizei stellte sich ihnen mit aller Härte in den Weg. Wasserwerfer fuhren in hohem Tempo auf Menschenmengen zu. Dabei wurden auch hunderte unbeteiligte Passanten Opfer der Tränengasattacken. Die Polizei ging genauso hart vor wie vor 5 Wochen, als sie zum ersten Mal den damals besetzten Gezi-Park geräumt hatte. Diese Räumung damals hatte in der gesamten Türkei Proteste gegen die islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Erdogan ausgelöst. Erdogan jedoch setzt nach wie vor nicht auf einen Dialog, stattdessen will er die Protestbewegung mit allen Mitteln der Polizei und der Justiz zerschlagen.
Um den Ingeborg-Bachmann-Preis gab es nie zuvor, schon im Vorfeld des Wettlesens, so viel Aufregung wie in diesem Jahr. Dabei ging es gar nicht um die Texte, sondern Pläne des Senders ORF, den Wettbewerb aus Kostengründen einzustellen, was eine Protestwelle auslöste. Heute wurden die Preisträgerinnen und Träger und die Fortsetzung des renommierten Wettbewerbs bekannt gegeben. Aus Klagenfurt, Cornelia Zetsche.
Vielleicht Esther heißt die Geschichte, mit der Katja Petrovskaja den Bachmann-Preis 2013 gewann. Eine Geschichte von Babi Yar, dem Massaker bei Kiew 1941. Eine Geschichte von Tod und Rettung, in der Babuschka erschossen wird, ein Fikus den Vater rettet und der Zweite Weltkrieg zurückreicht bis in die Antike.
Das ist eine Familiengeschichte, über die man immer wieder stolpert. Und eigentlich begegne ich diese Geschichte mit einem gewissen Scham, weil ich diese Geschichte auf Deutsch erzählen wollte. Und es ist so eine Voraussetzung, sofort falsch verstanden zu werden, als ob ich mit meiner Geschichte komme und die Menschen moralisch haue und sage, ja, Deutsche und wie Juden. Also es ging mir überhaupt nicht darum.
Katja Petrovskaja, die russische Ukrainerin in Berlin, die, wie manch andere Kandidaten auch, der deutschen Sprache die Tür zur Welt öffnet. Sie sucht den russischen Klang im Deutschen und verzauberte das Klagenfurter Publikum mit Vielleicht Esther. Verdient auf Platz 1 der Preise, gefolgt von Dreisat-Preisträger Benjamin Mack, Ernst-Willner-Preisträger Heinz Helle und Kellag-Preisträgerin Verena Güntner mit der Adoleszenzgeschichte Es bringen in erfrischend jungem Ton. Luis heißt der Junge, der die soziale Abwärtsbewegung der alleinerziehenden Mutter spürt und sich wappnet mit einem inneren Trainingsprogramm.
Es ist ganz einfach. Du brauchst einen Plan. Wenn du keinen Plan hast, geht alles den Bach runter. Das habe ich gelernt. Was ich vorhabe, ist, meine Haut so zart machen, bis sie durchsichtig wird. Dass ich nicht weiß, wie mein Kuttel-Knochenbereich aussieht, dafür habe ich null Akzeptanz. Ich trage ja all den Krempel seit 16 Jahren mit mir rum, plus meine Zeit als Baby in Marsbauch. Wenn ihr mich fragt, ist das eine Menge Zeit für Inventar, das man nicht kennt.
Heiter war dieser 37. Wettbewerb bei manchmal gefühlten 37 Grad. Trotz ernster Themen und Wiener Gewitterwolken, seit die ORF-Spitze Pläne für das Aus der Fernsehübertragung ab 2014 verkündet hatte. Am Sonntagmorgen lenkte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz ein.
Der Bachmann-Preis bleibt. Wir haben uns geeinigt, dass der Bachmann-Preis auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Wir haben uns dazu verständigt, dass ungefähr die Hälfte der bisherigen Kosten von anderer Seite aufgebracht wird. Aber was noch viel wichtiger ist, dass sich das Land mit seiner Stimme bei der neuen österreichischen Bundesregierung dafür einsetzen wird, dass wir diese Refundierungsmittel, die uns entzogen wurden von der Bundespolitik, in Höhe von 40 Millionen wieder bekommen.
Es ist schrill und bunt bei den Paraden von Schwulen und Lesben zum Christopher Street Day. Heute gab es Festumzüge in Schwerin und in Köln. Der Tag erinnert an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York. Nach einer Polizeirazzia in einer Bar kam es zum Aufstand von Schwulen und Lesben mit Straßenschlachten in der Christopher Street. Eindrücke aus Köln von Daniela Müllenborn.
Grell geschminkte Jungs, flirtende Männeraugen mit langen künstlichen Wimpern, wippende Füße auf irre hohen Plateauschuhen, viel nackte Haut, Kerle in Pink und Lila und eine männliche Braut in einem Traum von einem Kleid.
Weißes Satin mit Perlen bestickt.
Sie haben sich rausgeputzt, die Schwulen und Lesben. Es ist ihr Wochenende. Die Parade durch die Kölner Innenstadt, der Höhepunkt.
Die Parade ist quasi auch das Herzstück des CSD. Das macht aufmerksam, dass Schwule und Lesben wirklich überall sind und dass es ganz normale Menschen sind. Und damit die normalen Menschen in Anführungsstrichen auch mal sehen, dass es uns gibt.
Und zwar nicht nur in Lack und Leder und Latex, es geht auch anders. Viele tragen beim Zug durch die Stadt einfach nur kurze Sporthosen und ein Motto-T-Shirt, vielleicht noch eine Hawaii-Kette dazu, um auch zu zeigen,
wie die Schwulen richtig sind, dass nicht unbedingt alles aufgedonnert sein soll. Ein bisschen lustig schon.
Denn die Kölner Parade, die immer mehrere hunderttausende Besucher anlockt, will auch ein bisschen weg vom Image, nur noch eine Party- und Spaßveranstaltung zu sein. Da muss schon die Mischung stimmen.
Ja, das ist halt das Kölsche, dass man sagt, es muss auch Spaß machen. Aber was viele mitkriegen, das ist auch so eine Message, die dahinter steht. Das ist
hauptsächlich der Fun-Faktor bei mir, weil als Demo gehe ich meistens nicht in Frauenklamotten, sondern doch als Kerl, wenn ich was zu demonstrieren habe. Es ist mehr Fun als Demo, aber Der Aspekt ist mit drin.
Die Botschaft letzten Endes, die sollte schon da sein, natürlich.
Kein Kölner CSD ohne Botschaft, denn noch immer kämpfen Schwule und Lesben um politische Gleichstellung. Für den Leiter der CSD-Parade, Jörg Kalitowitsch, nicht die einzigen Baustellen.
Es gibt natürlich auch in der Gesellschaft noch viel zu tun. Es ist durchaus so, dass auch jetzt immer wieder, auch teilweise auch ein bisschen verstärkt wieder, eine Diskriminierung in der Gesellschaft wahrzunehmen ist. Und da muss man auch permanent immer wieder dran arbeiten. Und es ist auch kein Prozess, der in den nächsten 3 Jahren abgeschlossen sein wird.
Bis 2020 hat Jörg Kalitowitsch bereits Genehmigungen für die Kölner Lesben- und Schwulenparade beantragt. Vielleicht ist sie bis dahin aber auch überflüssig geworden.
Vielleicht kann ich dann in Ruhestand gehen, vielleicht gibt es dann kein CSD mehr. Eigentlich wäre es schön, wenn es so ist. Wir werden es erleben.
Ansonsten gehen sie weiter auf die Straße, grell geschminkt mit Plateauschuhen in Pink und Lila oder in einem Traum von einem Brautkleid, um zu demonstrieren und um jede Menge Spaß zu haben.
Das Coole ist einfach die Stimmung. Heute schönes Wetter, die vielen Leute, die an dem Rand stehen, mit einem Fotos machen möchten, mit einem reden. Das ist einfach genial hier.
Christopher Street Day in Köln. Und wir kommen zum Sport und zu den wichtigsten Sportereignissen des Tages. Und da war es heute richtig spannend und wurde Geschichte geschrieben, sowohl auf dem Tennisplatz als auch auf der Rennstrecke. Im Studio ist Barbara Ketelhut.
Und wir beginnen mit der Formel 1. Sebastian Vettel hat schon viele Trophäen, etliche Siege und vor allem 3 WM-Titel in seiner Karriere gesammelt. Aber dieser Erfolg heute beim Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring war etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal konnte sich Vettel in Deutschland über einen Sieg freuen. Und das tat er auch und bedankte sich als allererstes bei seinen Fans. Jens Gideon war für uns dabei.
Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung das ganze Wochenende. Endlich hat's geklappt. Ich bin überglücklich.
Der erste Heimsieg im 6. Anlauf war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Die beiden Lotus von Kimi Räikkönen und Romain Grosjean auf den Plätzen 2 und 3 waren bis zum Schluss nah dran, Vettels großen Moment noch zu verderben.
Ich glaube, man hat gesehen, dass Lotus heute unheimlich schnell war im Rennen und unheimlich viel Druck gemacht hat. Es war deswegen sehr, sehr schwer. Ich glaube, sie haben ein bisschen besser mit den Reifen hausgehalten als wir heute und ja, waren unheimlich schnell hinten raus. Also unheimlich schwer, dem Druck standzuhalten.
Sebastian Vettel kann mit dem Erfolg seine Führung in der Gesamtwertung auf 34 Punkte vor dem zweitplatzierten Fernando Alonso ausbauen. Ein Schatten liegt allerdings auch auf dem Rennen, weil bei einem Boxenunfall ein Kameramann verletzt wurde. Er wurde von einem losen Hinterrad des Australiers Mark Webber getroffen und liegt inzwischen mit offenbar mehreren Knochenbrüchen und einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus in Koblenz.
Der neue Star am deutschen Tennishimmel heißt Sabine Lisicki und die Berlinerin ist nach ihrer gestrigen Endspielniederlage in Wimbledon gegen die Französin Marion Bartoli wieder zurück in der Heimat. Am Berliner Flughafen warteten die jubelnden Fans auf sie. Einen rein britischen Jubelsturm gab es vor einer guten halben Stunde in London, denn mit Andy Murray gewann der erste Brite seit 77 Jahren die All England Championship. Er siegte in 3 Sätzen gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Novak Djokovic. Thomas Perlebach war bei dem historischen Moment dabei.
Murray war in einem guten, aber nicht immer hochklassigen Endspiel der etwas bessere Spieler, der nach rund 3 Stunden sicherlich nicht unverdient den größten Erfolg seiner Karriere bejubeln durfte und von knapp 15.000 britischen Fans frenetisch gefeiert wurden. Von britischer Zurückhaltung und Sportsgeist war da wenig zu spüren, wie teilweise schon leider während des Endspiels. Andy Murray ist nun der Nachfolger von Fred Perry, der 1936 als letzter Brite das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt gewinnen konnte.
Ja, es war heute einfach der Tag der Briten, denn auch auf dem Fahrrad, denn die 9. Etappe bei der Tour de France, die gewann auch ein Brite mit Daniel Martin. Holger Gerska berichtet.
So dramatisch der Einbruch seiner Mannschaft Sky, so großartig die Leistung des Einzelkämpfers Christopher Froome. Obwohl sämtliche Helfer des Briten inklusive des bisherigen Gesamtzweiten Richie Porte schon an der ersten der 5 Pyrenäenprüfungen scheiterten, erwehrte sich Froome 4 Stunden lang ganz allein ohne Assistenz erfolgreich alle Angriffe der Hauptkonkurrenz und bleibt damit im gelben Trikot. Den Etappensieg sicherte sich Daniel Martin aus Irland. Auch die deutschen Profis spielten auf dieser Etappe, deren Ehrengast der französische Staatspräsident Hollande war, eine gute Rolle. Markus Burkhardt und Jens Vogt waren bis zum letzten Berg an der Seite ihrer Kapitäne.
Und zum Schluss blicken wir noch kurz zum Beachvolleyball, denn bei der WM in Polen konnten sich die Deutschen Jonathan Erdmann und Kai Matisek über die Bronzemedaille freuen. Im kleinen Finale bezwang das Berliner Duo die favorisierten Titelverteidiger aus Brasilien, Emanuel Regio Alison Kiruti, mit 2 Sätzen.
Der Sport mit Barbara Ketelhut, soweit das Echo des Tages, das es als Podcast auf den Internetseiten von NDR Info und WDR 5 gibt. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.